Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Nimm die weg oder mach die tot. Es kann auch sein, dass Menschen so einen Kreischanfall bekommen, sich nicht mehr bewegen vor Schock oder vor Angst, umfallen. Wenn eine Spinne plötzlich im Raum ist, da kann es gut sein, dass aus dem stärksten Mann so ein ängstliches Wesen wird. Mein Gast heute kann das alles erklären, warum das so ist. Vielleicht ja innerhalb der kommenden Stunde auch Ängste nehmen. Der Arachnologe, also Spinnenforscher Peter Jäger, ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, Herr Schreil.
Herr Jäger, meine Großmutter, die hatte immer so einen Spruch, die sagte immer, Spinne am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Haben Sie heute schon eine gesehen?
Jetzt haben Sie mich kalt erwischt. Also wahrscheinlich schon, aber nicht bewusst wahrgenommen. Das heißt übrigens nicht Spinne am Morgen, sondern Spinnen am Morgen.
Also es müssen mehrere sein.
Nee, das hat nichts mit den Spinnen, den Achtbeinern zu tun, sondern mit dem Weben, den Spinnenfadenweben. Denn wer schon morgens anfangen musste zu spinnen, der hatte tatsächlich Sorgen. Aber wer es am Abend machte, erquickend erlabend, der hat das nur so als Hobby gemacht.
Aber gut, dass Sie diesen Unterschied jetzt mal feststellen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Genau, überhaupt nichts.
Okay, aber wahrscheinlich benutzen es viele Leute dann falsch, oder?
Ja, das ist Evolution der Sprache und auch unser Sprichwörter, dass man einfach mal so einen Seitenweg geht und das setze ich dann fest.
Okay. Wenn Ihnen eine Spinne über den Weg läuft, wenn wir jetzt dieses Sprichwort mal falsch benutzen, ist es dann tatsächlich zufällig oder provozieren Sie es auch zu Hause? Also suchen Sie auch regelrecht, wo eine sitzen könnte?
Nee, also hier in Deutschland, da sind ja ungefähr 1000 Spinnenarten bekannt, so um die. Ja, es kommt immer mal eine dazu, die vielleicht eingeschleppt wird oder so und sich dann etabliert. Aber um die 1000 Arten und die kenne ich nicht unbedingt alle, aber da bin ich nicht unbedingt auf der Suche. Das ist eher so in den Tropen dann der Fall, wenn ich tatsächlich so neue Spinnenarten fangen will.
Dann machen wir jetzt also einen kleinen Umweg von diesem Spinnen am Morgen, was also die Geschichte mit der Hand oder heute mit der Maschine ist, zu den Spinnen. Wie gefährlich die sind oder eben nicht, wie nützlich, das können wir alles besprechen in dieser Stunde. Wir besprechen, wie das geht, dass man sich freiwillig mit Spinnen umgibt und sich vielleicht auch verknallt, so wie der Arachnologe Peter Jäger. Ich habe das gerade beschrieben, Herr Jäger, wie Menschen ausrasten können, wenn eine Spinne im Raum ist oder im Zelt. Diese Tiere, die wiegen ja jetzt aber so ganz wenige Gramm, ne? Und wir sind zig Kilo schwer, Spinnen sind klein. Wir Menschen sind viel größer und trotzdem mögen die meisten Menschen nicht in der Nähe einer Spinne sein. Woher kommt das?
Ja, also erstmal weiß ich das gar nicht, ob das so ist, aber es gibt tatsächlich natürlich viele, die so Angst bis Ekel haben oder ein negatives Feeling einfach dabei. Ja, da gibt es ja viele Abstufungen. Viele sagen, das wäre irgendwie angeboren und führen irgendwelche Tests mit Säuglingen an, die auf komische Bildschirme gestarrt hätten. Wenn dem wirklich so wäre, dann müsste man wirklich eine Spinne von einem Weberknecht oder von einer Schnarke unterscheiden können, schon als Baby. Ich habe dagegen mit Kleinkindern, auch mit meinen eigenen natürlich, gearbeitet und Vogelspinnen auf die Hand gegeben. Da war gar keine Furcht da. Auch andere Spinnen wurden da auf die Hand genommen. Es ist ein tradiertes Verhalten. Ja, also es reicht ein spitzer Schrei, nicht nur der Mutter, das kann auch ein Lehrer sein oder eine Oma oder sonst wer. Und dieses Shape, diese Gestalt wird einfach aufgenommen und dann lebenlang festgehalten. Das kann man aber ganz leicht wieder loskriegen.
Das heißt also, es kreischt jemand und wir kreischen automatisch mit. Und es hat mit diesem Ding, was da vor uns sitzt oder liegt, gar nichts zu tun.
Im Prinzip natürlich schon, weil der andere ja deswegen gekreischt hat. Ja, aber man muss sich vorstellen, das kommt natürlich in der Evolution. Zum Beispiel, ein Schimpanse geht mit seinem Kind durch den Wald, da ist ein Skorpion oder eine Schlange und da wird gekrischen. Und dann weiß dieses Kind, ab dieser Sekunde, das fasse ich nicht mehr an, mein Leben lang nicht mehr. Und das macht auch Sinn. Aber bei uns macht es eben nicht mehr so viel Sinn. Wir haben über 48.000 bekannte Spinnenarten. Es sind wahrscheinlich über 500.000. Das heißt, wir müssen noch 90% beschreiben. Aber davon sind nur ganz, ganz wenige für uns gefährlich, wirklich giftig, sodass sie uns wirklich was anhaben können. Und da macht es eigentlich keinen Sinn, so rumzuschreien.
Und Sie haben Ihren Kindern, Sie haben zwei Töchter, ne?
Ja.
Die Spinnen wirklich einfach auf die Hände gesetzt?
Ja, natürlich vorsichtig und je nachdem, also welches Alter sie hatten, muss man dann natürlich auch schnell eingreifen können und das andere Patschehändchen mal weghalten und so. Ja, viele wollen die streicheln.
Dass man ihnen nicht wehtut, ne?
Ja, nein, vor allem viele wollen die streicheln, weil auch wenn man eine Maus oder einen Hund, dann wollen sie das einfach streicheln. Da muss man natürlich bei kleineren, wo die Motorik nicht ganz so ausgeprägt ist, noch ein bisschen nachhelfen. Ja.
Hm. Apropos nachhelfen, das macht dann also auch die Industrie, die Filmindustrie, die Musikindustrie. Also
absolut.
Ich denke sofort an Spider-Man von The Cure und ich habe mir diese Textzeile mal rausgeholt, wo ich also regelmäßig, wenn ich schlafen gegangen bin und vorher dieses Video gesehen habe, nochmal rechts und links geguckt habe, da wird gesungen, The Spider-Man is having me for dinner tonight. Mm. Ist es genau das, was diese Angst schürt?
Nicht nur schürt, sondern eben weiter am Leben erhält. Ne? Es, von James Bond über Tatort kommt immer irgendwann einmal eine Vogelspinne, die unter das Kopfkissen gesetzt wird und da rauskrabbelt. Da würde ich sagen, ja, gut, dass er sie nicht irgendwie erdrückt hat im Schlaf, so kann er sie noch lebendig einfangen.
Ja, aber diese Vogelspinne ist doch gefährlich.
Nein. Also es gibt über 900 verschiedene Vogelspinnenarten weltweit, also echte Vogelspinnen, das ist eine Familie, Theraphosidae. Und die haben alle ein ganz schwaches Gift zunächst einmal. Es gibt einige auch, da tut es ein bisschen mehr weh, aber von keiner stirbt man.
Das heißt, wenn ich irgendwo in Asien tatsächlich nachts von einer durch Zufall, weil sie auf mein Bett gekrabbelt ist und ich mich umdrehe, durch Zufall gebissen werde, wahrscheinlich ist das Risiko größer, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, das werden Sie jetzt vielleicht auch noch sagen. Aber wenn das passiert, dann passiert mir direkt nicht gleich was?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich ja immer wieder auch von Spinnen beißen lassen. Einfach, weil ich selber Interesse hatte zu wissen, wie das ist, aber auch um zu zeigen, dass sie eben vollkommen ungefährlich sind. Und das wirklich gefährlichste, also das Schlimmste, was mir passiert ist, ist vom Ammendornfinger ein Biss. Das ist eine Spinne, die es bei uns gibt. Und das ist unter diesen 1000 Spinnenarten in Deutschland wirklich eine diejenige, die mit Abstand das evolutiv bestentwickelste Gift hat, will ich es mal nennen. Und da hatte ich 48 Stunden lang Schmerzen und auch noch ungefähr 3 Wochen so einen leichten Druckschmerz. Aber ich war in keinster Weise gefährdet. Ja, das ist wie ein lang anhaltender Wespenstich oder so. Mehr ist das nicht.
Wie sinnvoll sind Spinnen denn?
Evolutiv gesehen sehr sinnvoll. Jetzt kann man immer sagen, natürlich, sie sind als Gegenpart gegen Insekten und so weiter und andere Sachen bekannt. Und ich bemühe immer das Bild, wenn man alle Spinnen von jetzt auf gleich sich theoretisch von dieser Welt wegdenken würde, würden wir in einem Tag nicht mehr atmen können, weil sich die Insekten so vermehren, dass wir dann Insekten schlucken. Unsere Lunge wäre voller Insekten. Das ist natürlich nur theoretisch der Fall. Spinnen haben sich natürlich koevolutiv mit den Insekten entwickelt. Ja, also als die Insekten fliegen gelernt haben, dann haben sich Spinnennetze auch gedacht, naja, stellen wir mal die Netze mal ein bisschen hoch in die Flugbahn und so weiter. Also das ist natürlich ein Zusammenspiel und so brauchen wir die Insekten genauso wie die Spinnen, aber es ist eben eine ökologische Balance da.
Das heißt, wenn es die Spinnen nicht gäbe, würden wir uns an Fliegen, Mücken, sonst was verschlucken?
Genau. Mückenstiche, Wespenstiche viel mehr und so weiter. Das, ja, kann man sich aussuchen. Ich sage ja auch immer, wenn einer Spinnen nicht mag, das ist seine Entscheidung. Wenn er lieber Mückenstichen mag.
Ist auch unangenehm.
Ja.
Sie haben gerade gesagt, 48.000 Spinnenarten sind schon entdeckt und es soll ungefähr 500.000 geben.
So schätzen wir immer von Studien, die einmal im Regenwald gemacht worden sind, zum Beispiel in Costa Rica, wo man wirklich einmal ein bestimmtes Gebiet wirklich nicht leer gesammelt hat, aber so gesammelt hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt schauen wir mal, was ist denn überhaupt bekannt hier? Und das sind in den meisten Fällen so 10% gewesen. Und die anderen 90%, die müssen wir noch beschreiben.
Wie viele haben Sie schon entdeckt?
400 Spinnenarten habe ich bisher beschrieben. Und einige Gattungen, das ist immer schwierig. Art versteht jeder letztendlich. Ja, das ist der Mensch, die Biene, der Hund, wie auch immer. Eine Gattung ist dann die nächsthöhere Kategorie, die Arten dann zusammenfassen. Und davon habe ich auch jetzt mittlerweile 8 geschrieben. Und es werden sicherlich oder hoffentlich noch viel mehr.
Und wenn Sie die dann da so sehen, können Sie die auch alle tatsächlich benennen? Also kennen Sie die wirklich, wenn Sie sie einfach angucken?
Naja, einfach angucken, so schnell geht's nicht. Also bei diesen ganzen Spinnen muss man sich vorstellen, dass die äußere Gestalt, die Form, die Größe, die Farbe, das Muster und so weiter, manchmal gut ist, um eine Bestimmung zu machen in eine Familie, in eine Gattung vielleicht. Aber wenn wir die Art bestimmen wollen, müssen wir jeweils die Genitalstrukturen der Spinnen, jetzt wird es interessant, Genitalstrukturen der Spinnen unter dem Mikroskop untersuchen.
Und da unterscheidet sich eine, Sie haben schon eine Nina Hagen vergeben.
Ja,
von einem Udo Lindenberg.
Ja.
Und von einem David Bowie. Es gibt eine Heteropada David Bowie. Wie sieht die aus? Was hat die für Merkmale? Warum heißt die nach Ihnen David Bowie?
Ja, die Heteropoda David Bowie ist eine Riesenkrabbenspinne, genau wie die meisten anderen auch. Ich habe auch ein paar andere Familien bearbeitet.
Also so ein Wummer.
Riesenkrabbenspinnen. Nee, das müssen nicht unbedingt Wummer sein. Es gibt 3 Millimeter kleine bis 50 Millimeter große Riesenkrabbenspinnen, also vom Körper her. Und die Größe, die Maxima, hat ja immerhin bis 30 Zentimeter Beinspannweite. Es können große Wummer sein. Die Heteropoda David Bowie bewegt sich im guten Mittelfeld, sagen wir mal so. Aber das Besondere bei ihr ist, dass sie eine gelb-schwarze Musterung vorne frontal hat, so wenn man ihr ins Gesicht schaut, in Anführungszeichen, ins Gesicht. Und das hat sie unterschieden eigentlich von allen anderen, über 200 Arten in dieser Gattung. Die waren alle so bräunlich, gelblich oder ja so mattgelb vielleicht. Und das war wirklich was anderes und so war David Bowie ja auch.
Ich wollte gerade sagen, dann haben Sie der also ins Gesicht geguckt, als Sie sie entdeckt haben und haben gedacht, du heißt David Bowie.
Ja, genau, weil er wirklich diesen Glamrock rausgebracht hat und sich da angemalt hat. Und das war ja was vollkommen Neues, ja.
Stehen Sie auch auf seine Musik? Also sind Sie von ihm begeistert?
Ja, natürlich. Also ich war damals in der Schule, in der Grundschule noch nicht natürlich, aber das wäre schön gewesen, im Gymnasium. Und da hatte ich einen Kollegen, den Thies Münter, vielleicht hört er gerade auch zu, der mit mir an einem Tag Geburtstag hatte und auch David Bowie-Fan war. Und ich war noch kein David Bowie-Fan. Der hat mir die ganzen Langspielplatten, das sind so schwarze Dinger, wo so eine Rille drin ist für die jungen Zuhörer. Und die passen nicht in den CD-Player oder in den MP3. Auf jeden Fall. Und da hat er mir die überspielt und irgendwas war in dieser Musik, wo ich gesagt habe, ja, das ist das. Da ist irgendwie so eine Sehnsucht. Irgendwas hat mich da gepackt. Das war toll.
Sie sind ein 68er-Kind. Dieser Titel, den wir jetzt spielen, Cooks, kam 71 raus. Den hat er, wie Sie wahrscheinlich wissen, jemandem gewidmet. Ne?
Genau, seinem Sohn.
Muss ich nichts weiter dazu sagen?
Nein, nein, nein. Es ist ja auch schön, Cooks wird ja in dem Fall mit K geschrieben, das heißt so schräger Vogel oder so. Ne? Also er singt einfach, komm, scheiß was drauf, wenn die Lehrer dich nerven, die Schule und so weiter, komm, wir fahren einfach mal in die CD und gucken mal, was los ist. Ne? Ist doch super.
Peter Jäger ist Arachnologe, also Spinnenforscher und ein Unterhalter. So wie dieser Mann, der da singt, heißt auch eine Spinne, die Heteropada David Bowie. Und so benannt hat sie mein Gast Peter Jäger, Arachnologe am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt. Könnte eigentlich eine auch so heißen wie ich?
Rein theoretisch ja. Sie könnten zum Beispiel mal eine sammeln, so in ganz gefährlichen, abgelegenen Gebieten in Borneo oder so, dann würde ich vielleicht einen nach ihm benennen. Es geht aber auch ein bisschen einfacher für Sie, wenn Sie ein bisschen Geld übrig haben. Es gibt das Programm Biopatenschaften, www.biopat.de ganz kurz. Und da gibt es so einen Katalog, nicht nur mit Spinnen, sondern auch mit Orchideen, mit Schmetterlingen oder Reptilien, also Eidechsen oder so, wo man sich eine Art raussuchen kann, die vielleicht besonders schön ist für sich selber oder aber auch für seine Angebetete und sagen möchte, das möchte ich doch hier einer Person widmen. Und dann darf man 2.600 € spenden.
Aha.
Und diese Spenden werden ganz gerecht aufgeteilt. Also 50% gehen dann das beschreibende Institut, also da kriegt auch keiner persönlich irgendeine Bereicherung, sondern es wird für die Forschung weiterverwendet. Und die anderen 50%, das ist ganz wichtig, gehen in das Land, wo die Art herkommt. Denn da ist ja meistens, also da, wo die höchste biologische Vielfalt ist, ist ja dann doch etwas weniger Geld vorhanden. Und so habe ich zum Beispiel in Laos schon einen Studenten mal gefördert, ein Treffen organisiert und Poster gedruckt, um so ein bisschen Erziehung dort zu machen und so.
Also es könnte sein, dass jemand selbst verliebt ist und sich das selbst schenkt und was Gutes tut.
Ja,
oder
das ist ja auch
jemand,
gut. Ja, ja,
jemand anders so eine Gemeinschaft mal zusammenlegt und sagt, wir machen ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zum
genau,
Beispiel.
Richtig.
Warum kommt die Spinne eigentlich zu uns? Also warum habe ich die vielleicht heute Nachmittag, vielleicht auch morgen früh in meinem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer sitzen?
Herr Schreil, Wir haben unsere Häuser in die Lebensräume der Spinnen gebaut. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass die Spinnen dann in unseren Häusern sind. Warum ausgerechnet in den Häusern? Da gibt es natürlich nur wenige Spinnen. Und zwar muss man sich vorstellen, eine Hauswand ist wie eine Felswand. Ja? Und da leben natürlich auch Spinnen dran. Und die, die sich da besonders wohlfühlen, die kommen natürlich auch in unsere Häuser und krabbeln in die Felsritzen, in die Höhlen, was für sie Höhlen sind. Wenn es dann dort zu trocken wird, dann kann es sein, dass sie dort sterben oder eben wieder auswandern. Einige haben sich da ein bisschen oder ganz gut arrangiert, sage ich mal, zum Beispiel die Zitterspinnen, die sehr wahrscheinlich, also unsere heimischen zumindest, unsere jetzt heimischen, muss ich dazu sagen, sehr wahrscheinlich aus dem jetzigen iranischen, persischen Raum da kommen, aus Höhlen, und die haben sich eben so arrangiert, dass sie jetzt ja dauerhaft bei uns wohnen.
Aber merkt eine Spinne, dass sie in Gefahr ist? Weil ich unterstelle jetzt mal, sehr viele Menschen sehen eine Spinne und dann sagt jemand, kannst du sie bitte wegmachen? Merken die das nicht?
Ob die Spinnen...
Also, dass es eigentlich viel zu gefährlich ist, was sie machen, dass sie zu uns kommen?
Nein. So übersinnliche Kräfte haben sie dann auch wieder nicht. Sie haben natürlich ein ganzes Repertoire, ein ganzes Set von Hörhaaren, Riechhaaren und Tasthaaren und so weiter. Und natürlich auch Augen. Die Augensinn ist aber in den meisten Fällen sehr, sehr schlecht ausgeprägt. Das heißt, sie können vielleicht hell-dunkel unterscheiden, irgendwelche Schatten oder Schemen. Aber mehr auch nicht. Das heißt, alles andere geht über diese anderen Sinne, und dann antworten sie ganz instinkthaft. Also wenn ein schwerer Schritt auf sie zukommt oder der Boden wackelt, dann wollen sie sich wahrscheinlich verstecken, damit sie da nicht zertreten werden. Und wenn eine kleine Fliege summt, das ist natürlich eine andere Frequenz, eine andere Stärke, dann wenden sie sich dorthin und dann ist es Beute und dann wird der Beutefangreflex ausgelöst.
Man sagt ja auch immer, hast du so eine Spinne im Wohnraum, dann herrscht ein gutes Karma.
Karma habe ich das ja noch nie gehört. Klima kenne ich nur. Ne?
Also es ist eine gute Atmosphäre zumindest.
Ja, das ist auch so eine Sache. Also ich sage immer, wenn man in einem Keller mit Schimmel und sehr feuchten Keller wohnen will und man das als gutes Klima
hat, ja, das stimmt.
Die anderen verirren sich tatsächlich in unsere Wohnung. Und am besten setzt man sie tatsächlich raus, wenn man sie dann nicht als Mückenfänger ertragen will oder kann. Und man kann sie raussetzen und dann können sie da auch weiterleben.
Sie haben ja vorhin erklärt, dass dieser Ekel, diese Angst vor Spinnen immer irgendwie von Erwachsenen, von Eltern, von der Umgebung weitergegeben wird. So wie Sie jetzt drüber reden, mutmaße ich mal, Ihre Eltern waren völlig entspannt und haben keinen Terz gemacht.
Meine Mutter, die hatte eigentlich auch einen Ekel vor Spinnen. Sie kam aus Schlesien von einem Bauernhof und mochte die überhaupt gar nicht, hat sich aber tatsächlich zurückgehalten. Das war auch gut so, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier in dieser Sendung. Und sie hat sich dann soweit, ich habe ja mit 5 bis 10 Jahren habe ich ja angefangen, Spinnen draußen zu beobachten, dann auch reinzuholen in so Gurkengläsern damals. Ich konnte mir noch kein Terrarium leisten. Und habe die angeschaut, und dann hat sie auch, wenn sie mein Bett gemacht hat, als ich noch kleiner war in meinem Zimmer, hat sie dann auch diese Spinnen angeguckt, hat nachher sogar meine Vogelspinnen gefüttert, wenn ich auf Reisen war und so. Also
Sie haben ihre Mutter erzogen.
Ja, die Phobie habe ich ihr aberzogen, genau.
Wie kam es eigentlich dazu? Wie kam die Spinne zu Ihnen?
Die Spinne saß in der Hecke des Nachbarn. Das war eine Fichtenhecke. Das war die Gartenkreuzspinne, die jeder kennt, die berühmte mit dem weißen Kreuz hinten drauf. Ja. Und da bin ich, genau wie meine 2 Brüder und Kinder, Freunde aus der Nachbarschaft, immer entlang gegangen. Damals war es erst noch ein Grasweg, dann wurde das Ganze asphaltiert. Und wir haben diese Spinnen angeschaut und ich habe immer ein bisschen länger hingeschaut. Ich habe mir nachher Ameisen gefangen. Das war das Einzige, was ich so mit meinen kleinen Patschefingern damals fangen konnte. Und habe so die Ameisen in diese Netze geworfen und geschaut, wie die da schnell rauskommen und dann einwickeln. Ich habe ja auch noch diese Bilder im Kopf. Und ich glaube, es war auch die Fähigkeit, genau ganz kleine Details anzuschauen, sonst wird man auch nicht gefesselt von so einem Tier, ja, wenn man da nur dran entlang geht. Und es gab natürlich auch Nachbarn, die haben, also so Kinder, die haben mal die Netze kaputt gemacht. Ja, ich habe dann den nächsten Tag beobachtet, das Netz ist wieder da. Ja, also.
Die hat ganz fix wieder gearbeitet und da kam quasi auch schon der Übergang wahrscheinlich von der Begeisterung als Kind zur Forschung. Also Sie haben für sich im Kinderhirn schon angefangen zu forschen und gesehen, nach einer Nacht ist das Netz wieder da.
Genau, es waren mehrere Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Ich habe zum Beispiel auch dann, als ich meine erste Hausspinne gefangen habe. Ich war am Wochenende mit meiner Freundin, habe meine Eltern besucht in Paderborn und habe dort ihr genau die Stelle gezeigt in so einem Kabuff, das unter die Terrasse ging. Ganz schlimmer Raum, der komisch gerochen hat und so. Hm. Und wir hatten natürlich Angst und so. Aber da saß immer eine Spinne und die habe ich irgendwann gefangen und ich hatte sie in einem Glas auch und habe mir dann eine Tabelle gemacht und aufgeschrieben, was sie wann gefressen hat, wann sie sich gehäutet hat, wann ich das Männchen dazu gesetzt habe, wann sie ihren ersten Kokon gelegt hat und so weiter. Also habe dann tatsächlich so ein wissenschaftliches Protokoll schon angefangen.
Waren Sie da als Kind so einer, wo alle gesagt haben, oh, guck mal, was der Peter da macht? Oder waren Sie dann so einer, wo die gesagt haben, so, geh weg, ich will lieber was von Wellensittichen und Meerschweinchen hören?
Also ich war ja nicht nur Spinnenfreak. Ich war auch ein ganz normaler Junge, der noch andere Tiere natürlich erstmal angeschleppt hat, wie jeder Junge damals. Ne? Das war ja, man hatte ja keine App, mit der man Eidechsen fangen konnte, sondern die hat man richtig gefangen. Und das war eher so, dass es, als es... Mit 15 habe ich meine erste Vogelspinne bekommen und es war schon immer so ein besonderer Charakter, der eher so Briefmarkensammlung plus. Also das war was Besonderes, da konnte man was vorzeigen. Das hat natürlich auch meinem Selbstbewusstsein gut getan.
Wo entdecken Sie eigentlich am liebsten, Herr Jäger?
In Südostasien. In Südostasien habe ich sogar noch ein Lieblingsland und das ist Laos. Da war ich, glaube ich, jetzt schon 12 oder 13 Mal.
Was ist da so speziell dort? Was können die Spinnen dort, was die bei uns vor der Tür nicht können?
Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir kennen 1000 Spinnenarten und das war es dann aber auch, der Ende der Fahnenstange erreicht. Während dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Spinnenarten, die noch nicht entdeckt sind. Und ja, das macht natürlich dann erstmal Sinn, dorthin zu fahren. Ich bin eigentlich eher zufällig in diesen asiatischen Bereich hineingekommen. Und zwar habe ich hier in Mainz eine Doktorandenstelle gesucht oder jemanden, der mich betreut. Und das war der Professor Martens, der eigentlich Weberknechte und auch Vogelstimmen und so weiter forscht. Und der hat viel in Nepal gesammelt. Und wir gingen durch seine Schränke durch und haben so geschaut. Und da war tatsächlich noch eine Gruppe, nämlich die der Riesenkrabbenspinnen, die noch nicht bearbeitet war. Und so bin ich da hingekommen.
Wenn Sie da verreisen nach Asien, gibt's ein bestimmtes Ritual? Also wie häufig machen Sie das?
Normalerweise einmal pro Jahr. Vietnam wurde gerade gecancelt. Das wäre das erste Mal. Ich wurde nach Hanoi eingeladen von einem Kollegen.
Aus Gründen. Fällt,
ja, aus bestimmten Gründen. Ja. Und es ist so, dass ich in Laos habe ich schon ein kleines Ritual, wenn ich in Vientiane, also der Hauptstadt dort ankomme und in mein auch immer gleiches Hotel fahre, also kleines Gasthaus eigentlich eher, dann gehe ich erstmal zum Mekong, sage mal schönen guten Tag und esse einen Fisch, einen gebratenen Fisch mit einem Bier Lao
dabei. Und Mekong ist?
Der Mekong, das ist ein großer Fluss.
Crazy. Ja, Entschuldigung. Ja, so, ja. So gut bin ich geografisch nicht drauf wie Sie.
Alles gut. Der Mekong, der entspringt in China und läuft dann durch verschiedene Länder, mündet dann in Vietnam.
Okay. Wir stellen fest, Asien hat einfach die schöneren Spinnen, oder wie?
Nein, es ist wahrscheinlich in Afrika oder in Südamerika, wo ich auch schon Spinnen beschrieben habe, auch natürlich wunderschön, aber es hat mich einmal in Asien jetzt festgehalten. Dann ist es auch so, wenn man sich einmal in ein Gebiet und auch in die Gruppen, in die einzelnen Tiergruppen dort eingearbeitet hat, Spinnengruppen in dem Fall, dann ist es ungeschickt, da was zu verändern. Mhm. Man kann ein bisschen die laotische Sprache, was auch gleichzeitig in Thailand funktioniert, und dann kann man sich da viel leichter bewegen. Das Essen schmeckt übrigens hervorragend. Ja, also da gibt es so einige Punkte, dann bleiben wir dabei.
Wo müssen Sie denn dahin krabbeln oder kriechen oder steigen, um neue Spinnenarten zu entdecken?
Es ist wahrscheinlich noch nicht mal so spektakulär, wie sich jetzt viele vorstellen. Also man fährt, also zunächst mal, man kann natürlich mit Google Earth, seitdem dieses Instrument im Internet verfügbar ist, kann man natürlich viel besser planen. Früher hatte man Karten und musste gucken, ist das da steil, die Höhenlinien studieren und so. Und heute geht man in das Internet und schaut nach, wo sind denn noch, und vor allen Dingen mit den neuesten Satellitenfotos, wo sind denn die besten Wälder, die noch am grünsten sind, oder wie komme ich da hin, sind da neue Straßen und so weiter. Das kann man ja schon vom Computer aus planen. So Und dann, wenn man da ist vor Ort, mietet man sich normalerweise vor Ort dann ein Motorrad und fährt zunächst mal tagsüber los und schaut, welche Strecken man denn ganz gut fahren kann, wo komme ich am besten hin in dieses Waldstück und fängt dort erst einmal an zu sieben.
Sie haben wirklich so ein großes Sieb und da kommt Erde rein und dann schütteln Sie das durch, oder?
Nicht Erde, sondern die Laubschicht wird da aufgenommen und dort verbergen sich nämlich viele kleine Spinnen, Spinnentiere. Es geht ja auch um Pseudoskorpione, um andere Spinnentiere und so weiter. Und dann wird das auf ein großes weißes Tuch ausgebreitet und dann läuft alles, was ich dort durchgesiebt habe, nach allen Seiten weg und das kann ich dann mit der Pinzette aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, Sie müssen schnelle Hände haben, oder?
Ja. Und gute Augen, weil viele, viele kleine Spinnen sind vielleicht nur so ein Millimeter. Die kleinste, die ich gefangen habe, war 0,6 Millimeter.
Das ist auch verrückt, das stelle ich auch zu Hause fest, wenn man sie versucht irgendwie so rauszusetzen, so von der Wand auch mal wegzunehmen, dass wenn die sich dann schnell fallen lassen, dann sind die so klein, dass man sie gar nicht mehr...
Ja. Also deswegen das weiße Tuch.
Ne? Und dann sehen sie so einen klitzekleinen Punkt und dann nehmen sie sich in ein Behältnis und irgendwann wird sie wieder so, dass sie sie richtig beobachten können, oder?
Ja, also die Zeit haben wir leider nicht. Ich beobachte auch gerne mal Spinnen in ihren Netzen oder nachts, wenn ich unterwegs bin, wie sie ihr Netz bauen. Das ist natürlich auch interessant, was man so im Labor dann wahrscheinlich nicht mehr sehen würde. Aber wir konservieren vor Ort die Spinnen, müssen sie auch konservieren, damit sie eben nicht in diesen tropischen Temperaturen dann vergammeln sozusagen. Und werden sie dann erst unter dem Mikroskop im Labor dann analysieren.
Wie ist das eigentlich in Ihrer Forschungsgruppe da? So wie viele Forscher weltweit gibt es denn, die das machen, was Sie machen?
Ja, also unser größter internationaler Kongress, der war, glaube ich, etwas über 300 Personen. Das ist jetzt ein recht überschaubarer Kreis. Vor allen Dingen, wenn man noch bei der Arachnologie nochmal die Taxonomie, also die Wissenschaft, die sich mit der Beschreibung der Arten und den Unterschieden zwischen Arten befasst, nochmal herausnimmt. Das sind nochmal weniger. Und leider wird die Taxonomie auch gar nicht so sehr gefördert oder geschätzt im Moment. Es ist vielmehr natürlich die Genetik, die Genomik, Klimaforschung. Ja, das sind die hippen Themen, wo die Forschungsgelder fließen. Und die Taxonomie, die eigentlich an der Basis steht. Und wenn andere über Arten reden, dann brauchen sie ja Namen und brauchen unser Knowledge, um zu wissen, also unsere Kenntnis darüber, wo sie denn vorkommen. Ja, wann man da hinfährt, in welcher Saison man hinfährt und mit welchen Fangmethoden man sie vielleicht dann fangen kann. Das steht ja alles in unserem so Weltspinnenkatalog, der in Bern geführt wird, wo alle 48.000 Spinnenarten online stehen.
Und gibt es dann sowas wie einen Konkurrenzkampf, dass man also in diesem Katalog am meisten genannt werden will, so nach dem Motto, hau ab hier, ich bin als erstes hier gewesen, hier suchst du nicht?
Nein. Also die ganze Spinnenforscherfamilie, kann ich jetzt wirklich sagen, die halten in der Regel zusammen. Es gibt manchmal so kleine Animositäten, wenn zwei an derselben Art arbeiten und sich da überholen wollen. Aber im Regelfall ist es so, dass man zusammenarbeitet, dass man da sich hilft gegenseitig und das funktioniert normalerweise sehr gut.
Der Spinnenforscher Peter Jäger. Da war die Spinne, musikalisch Corvex Black Spider, junge Holländerin, die diese Black Spider vor 2 Jahren besungen hat. Deutschlandfunk Kultur mit Peter Jäger, Arachnologe. Gibt es diese Black Spider wirklich?
Naja, es gibt natürlich die schwarze Witwe, die vielleicht die Frau Kovacs im Sinne hatte. Es gibt natürlich viele andere schwarze Spinnen. Ne? Das ist ja kein richtiges Unterscheidungsmerkmal.
Wenn die diese Namen bekommen von Ihnen, ne? Wir haben ja vorhin drüber geredet, Nina ja. Hagen zum Beispiel, Udo Lindenberg oder auch David Bowie. Erfahren die das, wissen die das oder kriegen die das einfach zugeordnet?
Also grundsätzlich müssen sie nicht oder wir müssten auch nicht fragen. Also jeder ist für seinen Ruf, also jeder Forscher ist für seinen Ruf verantwortlich und wird dann natürlich keine Experimente wagen. Ich habe das natürlich im besten Wissen und Gewissen gemacht und auch bei dieser Publikation die Prominenten informiert. Die einzige, die ich nicht so richtig erreicht habe, war Nina Hagen. Da hatte ich auch keine Rückmeldung von. Aber das war auch so eine sehr wirre Homepage. Da wusste ich nicht so wirklich, was Impressum, was nicht Impressum war. Egal, so kennen wir sie ja. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Greta Thunberg, da hatte ich ja auch eine Gattung jetzt nach ihr benannt und auch eine Art. Und die hatte ich dann auch versucht, persönlich informieren zu lassen. Das hat auch geklappt über jemanden, die bei den Grünen im Europaparlament gerade arbeitet. Mhm.
Greta Thunberg, die Fridays for Future Aktivistin, genau. Junge Schwedin. Wie sind Sie denn darauf gekommen, eine Spinne oder eine Gattung, eine Art nach ihr zu benennen?
Naja, es ist offensichtlich, wenn man als Biologe in diesen Ländern mit der hohen biologischen Vielfalt unterwegs ist, in den Tropen natürlich, Subtropen vor allen Dingen, und man sieht, wie dort die Lebensräume leiden durch Abholzung. Ja, also wenn man zum Beispiel von Singapur nach in Malaysia entlang der Küste entlangfährt, es gibt nur noch Palmölplantagen. Man sieht nur noch die Wälder oben, ganz oben in den Bergen, so ein paar Reste. Und das tut natürlich schon sehr, sehr weh. Und ich war zudem auch in Frankfurt bei den Fridays for Future Demos immer mal mitgelaufen. Die starten im Prinzip direkt an der Bockenheimer Warte, also hinter dem Senckenberg-Museum. Und das heißt, ich finde schon, dass man etwas tun muss. Deswegen finde ich auch das Engagement von der Greta Thunberg so toll, dass sie sich gegen viele Widerstände, muss man auch dazu sagen, so durchgesetzt hat und so etwas ins Leben gerufen hat.
Das heißt also, so eine Gattung nach Greta Thunberg zu benennen, ist ihre Art von Umweltschutz eigentlich, also auf das Thema aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Genau. Also etwas auf etwas hinweisen, was vielleicht unbequem ist. Ja, viele schimpfen ja auch über Greta Thunberg. Das hält sie hoffentlich gut aus. Kann ich ihr nur wünschen, drücke weiterhin die Daumen. Weil natürlich, es ist immer blöd, etwas zu ändern, zum Beispiel mit dem Bus irgendwo hinzufahren, wenn man auch das Auto nehmen kann. Ja? Oder den Aufzug stehen zu lassen und mal Treppe zu rennen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so tragisch, das Beispiel. Aber es gibt so viele kleine Dinge im Leben, die man selber machen kann. Man muss aber gegen etwas anarbeiten. Das ist unser Faulpelz in uns.
Also machen Sie das auch aus ganzer Überzeugung?
Ja, definitiv.
Für Sie und mit ihr?
Ja, definitiv.
Wenn als ich mich mit ihnen beschäftigt habe, und ich habe vorhin schon gesagt, diese Spinnen sind also diese kleinen zarten Lebewesen zum größten Teil. Wenn wir da dran kommen mit unseren großen Händen, mit unseren großen Körpern, wenn wir sie treffen mit unseren Füßen und sie kaputt machen, also dann haben die ja eigentlich gegen uns keine Chance. Sie beschäftigen sich mit diesen kleinen Lebewesen, und ich habe mich gefragt, wie demütig sie unserer Natur, Umwelt gegenüber sind. Also wie Sie sich eigentlich als Peter Jäger da einordnen in diesem Kosmos, in dem wir leben.
Also ich habe schon immer gesagt, ich meine, um auf Anfang zu kommen, Spinnenangst ist ja immer so ein großes Thema. Ja? Wenn man Spinnen hört, sagt man, Ekel und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wenn man es schafft, jemanden davon zu überzeugen, dass eine Spinne interessant ist, dann ist das stellvertretend für die gesamte Natur. Und dann hat man auch wieder Respekt vor der Natur oder hat seine Liebe zur Natur wieder entdeckt. Und so versuche ich das so ein bisschen zu machen, wie der Horst Stern damals gesagt hat, als er dem Ernst Kohlmann diesen Film Leben am seidenen Faden gedreht hat, oder diese Doku, muss man ja sagen. Gegen Spinnenangst hilft nur Spinnenwissen. Und ich versuche immer, Spinnengeschichten zu erzählen. Also jede Spinne hat eigentlich eine Geschichte, und das habe ich gemacht mit Schulklassen, mit Kindergartengruppen, mit Erwachsenen. Ganz egal, wenn ich über Spinnen erzähle und so faszinierende Dinge erzähle, dann ist es eigentlich alles gut. Man muss eigentlich nur, wenn man jetzt selber nicht ganz so mit den Spinnen vertraut ist, einmal mal einen Schritt näher gehen, sich ein bisschen Zeit nehmen, die Spinnen angucken, und dann sieht man eigentlich, wie toll die sind.
Und Freundin, jetzt sind Sie ans Mikro gekommen, nicht schlimm, dieser Freundin, die also auf den Tisch springt, wenn auch nur eine Spinne irgendwo an der Wand im Raum ist, sie wirklich einen Schritt näher holen oder die Spinne ihr näher bringen, etwas darüber erzählen, wie beseitige ich diese Phobie?
Ja, also wenn es tatsächlich eine ausgewachsene Phobie ist, dann sollte man sich auch einen Therapeuten an seine Seite holen, weil das kann ja auch verschiedene Ursachen haben. Und da sollte man vielleicht keine Selbstexperimente machen. Ich begleite so etwas auch, meistens dann natürlich mit meiner Vogelspinne aus dem Büro. Das haben ja Therapeuten normalerweise nicht so zur Hand. Aber auch eben den Hausspinnen, die besonders flink sind und wo diese schnellen Bewegungen dann doch eher diesen Ekel noch mehr verstärken. Und in der Regel ist es so, dass wir zunächst mal mit Bildern arbeiten und natürlich auch mit Fakten und so weiter, aber dann eben auch diese Konfrontation suchen und in dieser Konfrontation bleiben und sich das Ganze setzt. Und es ist eigentlich eine, ich sag mal, mal 10-stufige Treppe, die man hochgeht. Und man muss nicht den ganzen Treppenabsatz auf einmal hochspringen, sondern man geht diese Treppenstufen, das geht dann. Und jeder ist im Prinzip dahin gekommen, nämlich, dass er entweder oder sie die Vogelspinne auf der Hand hatte, dass man eine Spinne selber einfangen konnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Kontrolle über dieses Tier hat. Ja, es ist ja nichts weiter als ein Glas darüber stülpen und einen Bierdeckel darunter zu tun. Und das geht in den meisten Fällen.
Wir müssen noch klären, Herr Jäger, einmal im Leben mindestens, verschlucken wir eine Spinne?
Wahrscheinlich beim Fahrradfahren im Herbst. Sie alle kennen den Altweibersommer, der ja so heißt, weil viele kleine Spinnen an langen Spinnenfäden, die silbrig glänzen wie die Haare alter Weiber oder Frauen, würden wir heute sagen. Und da kann es durchaus sein, wenn wir den Mund nicht vollkommen geschlossen halten, dass wir dann mal ein oder zwei verschlucken. Wir werden auch viele Insekten verschlucken, viel mehr als Spinnen. Von daher alles gut.
Wir sind ja mit dieser mehr Spinnen, Spinne am Morgen bringt Kummer um Sorgen eingestiegen. Diese Geschichte, dass wir nachts den Mund aufhaben und dass die Spinne sich an unserer Speichelflüssigkeit
labt. Das wird ja immer abstruser, diese Geschichten. Also, es ist so, dass wir auch nachts atmen. Das ist wissenschaftlich bewiesen und dieser Atem ist ein Wirbelsturm für die ganz feinen Hörhaare der Spinnen. Deswegen werden sie nicht in unseren Mundbereich kommen.
Das sagt Peter Jäger, der forscht über Spinnen in Frankfurt und hat uns hoffentlich die Angst vor der Spinne genommen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Schreiler.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.